Musikgespräch. Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Das wird hier unsere erste volle Folge im Jahr 2023. Herzlich willkommen beim Musikgespräch. Ich bin Sean und sitze hier mit meinem Podcast-Partner Daniel an unserem Wohnzimmertisch, an dem wir quasi immer unsere Podcast-Folgen aufnehmen. Und wie ihr das aus den letzten Jahren von uns schon kennt, haben wir uns ein Thema der populären Musik rausgesucht und werden dies als große Doppelfolge anlegen zum Einstieg in dieses neue Jahr. Und nachdem wir in den vergangenen Jahren über große, erfolgreiche Bands gesprochen haben, über die Beatles und die Rolling Stones, beziehungsweise über Led Zeppelin und Black Sabbath, haben wir uns diesmal auf zwei Musikerinnen gestürzt, die ungefähr zur gleichen Zeit bekannt geworden sind. Und wir werden die miteinander vergleichen. Und zwar sprechen wir heute über Shakira und Britney Spears und werden die einander gegenüberstellen und schauen, was haben sie gemeinsam, was sind Unterschiede zwischen diesen beiden Musikerinnen. Und wie ihr das kennt, werden wir versuchen, eine bunte Mischung aus eigenen Eindrücken, Diskursen und wissenschaftlichen Analysen hier zusammenbringen.
Ja, danke für die schöne Einleitung, Sean. Hallo auch von meiner Seite. Guten Morgen. Ich bin ein bisschen geschädigt. Wir machen am Wochenende Aufnahme. Wir müssen mal gucken, ob wir das jetzt noch so weiterführen. Also wenn ich ein bisschen ruhiger bin und meine Stimme ein bisschen krächzt, dann nimmt mir das nicht so übel.
Das ist der Rock'n'Roll, der durchkommt.
Ja. Ich habe auch ein Pfeilchen. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, aber das liegt daran, dass mir der Sturm gestern meinen Regenschirm ins Auge geweht hat. Und ich bin dann noch in einen Laden gegangen danach, in Kreuzberg. Ich arbeite ja in Kreuzberg und dann sagte dann irgendwie der, meine ich so, ich bin da rein und meinte so, habe ich jetzt, kriege ich jetzt hier eigentlich ein Pfeilchen? Weil es ist sozusagen gerade irgendwie passiert.
Ja.
Und der Mensch da in der Ladentheke sagte dann zu mir so, ja, es sieht auf jeden Fall gefährlich aus, hat er gesagt.
Ja, es sieht aus, als hättest du ordentlich was aufs Auge bekommen.
Ja, Rock'n'Roll. Ja. Till the wheels fall off. Wir hatten das schon letzte Woche mal besprochen. Ja, Shakira versus Britney, ein großes Thema, ein Thema, was hier und da sicherlich hinken wird. Also wir hatten lustigerweise, haben uns letzte Woche auf einer Veranstaltung gesehen und haben da auch so ein bisschen haben das so ein bisschen geteasert.
Mhm, und mit anderen, wir waren auf einer Party, ja, genau, und haben mit anderen Partygästen, ja, drüber gesprochen.
Und wir hatten ganz lustige Reaktionen, weil so die eine Hälfte hat halt irgendwie gesagt, so, ja, das ist ja für uns alle so die gleiche Popsuppe. Und andere Leute haben da wirklich insistiert und gesagt, nein, Shakira Britney ist ein großer Unterschied, auch politisch und was so den Impact betrifft. Das war ganz spannend.
Ja.
Was wir versuchen, was ihr von den letzten Folgen dieser Art ja auch kennt, ist, wir versuchen das Ganze so wertfrei wie möglich zu gestalten am Anfang. Und wir können ja dann, sicherlich wird auch sowohl unsere Wertung als auch allgemeine, ja, also wenn sicherlich das ein oder andere Kommentar mit einfließen, aber wir versuchen das trotzdem so wertfrei wie möglich zu machen. Und was in dem Fall auch, glaube ich, sehr wichtig ist, wir sind weiterhin natürlich Musikwissenschaftler. So, jetzt kann man natürlich immer, jetzt kommt immer dieser klassische Passepartout im Sinne von, wir sind aber auch Kulturwissenschaftler und Soziologen. Aber wir versuchen uns trotzdem jetzt sehr wertfrei der Musik zu widmen. Weil dieses Thema, also gerade, also um das nochmal vorweg, wie gesagt, wir sind im Framen jetzt.
Ja.
Sean hat sich mit Shakira beschäftigt.
Daniel hat sich mit Britney Spears auseinandergesetzt.
Richtig. Und aus meiner Position, was Britney betrifft, gerade in den letzten Jahren, ihr wisst das alle da draußen, ist da ein unfassbarer großer Korpus entstanden um diese Person, um den gesellschaftlichen Konflikt, den diese Person ausgetragen hat und austrägt,
ja,
der nichts, aber auch rein gar nichts mit Musik zu tun hat.
Das stimmt.
Und das ist schwer zu trennen, also war für mich relativ schwer zu trennen.
Da möchte ich direkt zu Beginn anmerken, dass die Auswahl dieser beiden Musikerinnen jetzt kein Clickbait von unserer Seite ist bezüglich gesellschaftlichen Diskurse, die gerade zu beiden stattfinden. Die Idee, Shakira und Britney Spears einander gegenüberzustellen, die entstand schon letztes Jahr, kurz nachdem wir die Black Sabbath versus Led Zeppelin Folge
aufgenommen
hatten. Und da konnten wir nicht wissen, dass quasi im Verlauf der kommenden 11 Monate
ja.
sich beide Musikerinnen quasi von Männern in ihrem Leben lossagen und dadurch bestimmte Präsenz in Klatschpresse, aber ja. auch in einschlägigen Musikmagazinen finden. Ja, also ganz wir genau. haben Shakira, die sich von ihrem Partner Piqué getrennt hat, bekannter Fußballer, aha. und das jetzt kürzlich musikalisch in einem Song auch aufgegriffen hat. Und wir haben Britney Spears, die sich aus der Vormundschaft ihres Vaters ja. rausgeklagt hat, jetzt im Jahr 2022. Die beiden Sachen hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf dem Zettel, nee. Dass das kommen kann, als wir die Idee hatten. Aber es spricht natürlich für unseren guten Riecher, Daniel.
Ja, auf das sowieso. Ja, wir sind cool, coole Socken, wir beide. Nee, aber vielleicht in dem Zusammenhang, ich wollte das eigentlich erst später bringen, aber das passt jetzt hier ganz hin, weil dann könnten wir das, können wir das nämlich auch einfach mal, ich habe schon Haken hintergemacht.
Ja.
Es gibt drei, aber vielleicht zwei hervorzuhebende Dokumentationen in dem Zusammenhang, und zwar einmal Britney vs. Spears und Framing Britney Spears ja. aus dem Jahr 2021 übrigens. Mhm. Ne? Also sozusagen genau in diesem Eltern. Free Britney-Prozess.
Ja.
Du hast gesehen?
Ich habe ja. Britney vs. Spears geguckt auf Netflix.
Genau, ich habe es angeteasert. Und die sicherlich sehr spannend sind und sicherlich auch Einblicke in ihr Familienverhältnis und in ihr Privatleben blickt und auch diesen Komplex, wo ja auch dann teilweise da feministische Tendenzen mit drin sind, auch grundsätzlich Aspekte, die ja auch, also auch ganz interessanter Punkt, auch wie man das Ganze sozusagen wertet. Mhm. Ne? Also wir haben hier ja eine Situation, die so von jetzt, der Vater ist böse und Britney ist gut, so sage ich jetzt mal. Also
das ist ein bisschen das Framing, ja.
Sehr starke Polarisierung in dem ja. Zusammenhang. Und diese Dokumentationen lösen sich davon auch nur sehr bedingt.
Mhm.
Ja, und dann, wie gesagt, auf der besagten Party, wo wir waren, hat sich dann halt irgendeine Freundin von uns hingestellt und meinte so, ja, und ich habe es gesehen und was dann der böse Vater mit der Britney gemacht hat und es war ja voll gemein und so. Und wir beide standen so da und meinten so, ja, okay, das lässt sich dann jetzt auch nicht im Nachhinein eruieren. Lange Rede, kurzer Sinn, darum sollte es nicht gehen. Guckt euch diese Dokumentarfilme an, die sind sicherlich sehr unterhaltsam, aber das wird eher so am Rande. Ähnliches Thema, wobei bei Shakira ja das sogar noch musikalisch umgesetzt wurde jetzt, im weitesten Sinne, also das ist ja sozusagen dann schon, geht dann schon mehr in die Musik rein und ist ja auch ganz interessant, dass man sagt, man schreibt wirklich ein sehr autobiografisches Lied über eine lange Beziehung, die im Krach endet, so, also ja. Das ist ja dann schon...
Auch eine Ausnahme für Shakira?
Also wie gesagt, da könnte man fast ein Wort drüber verlieren musikalisch, mhm. aber auch das ist eigentlich heute nicht unser Thema.
Ja, und damit sind wir quasi schon... Nachdem wir so ein bisschen ausgeschlossen haben, worüber wir nicht so viel sprechen wollen, bei dem, worüber wir sprechen genau. möchten. Und zwar werden wir vor allem einen Fokus setzen auf die Zeit, in der Shakira und Britney Spears bekannt geworden sind und ihre großen musikalischen Erfolge verzeichnen durften. Und zwar werden wir eine Zeitreise machen in die Zeit um die Jahrtausendwende.
Ja.
Und uns anschauen, was haben die beiden dort musikalisch gemacht. Und wenn wir über die Jahrtausendwende sprechen, dann sprechen wir über unterschiedlichste historische Kontexte. Ja, also wir kommen aus den 1990er Jahren, das Jahrzehnt, in dem im Westen viel Euphorie herrschte, Kalter Krieg vorbei.
Viel Spaß.
Im Ostteil der Welt. Und wir sind hier in Berlin, wir kennen quasi beide Seiten. Aus der Nachbarschaft.
Ich vor allen Dingen noch mehr als du, mein lieber Freund.
Du noch mehr als ich.
Ja.
Und im Osten große Transformation
ja.
hin zum demokratischen System, hin zum kapitalistischen System. Das heißt auch sehr viel Veränderung.
Ja.
Gleichzeitig sprechen wir auch über eine Zeit, die dann mit 9/11 mehr oder weniger so vorbei war politisch.
Ja. Ja. Also definitiv gesellschaftlich genau. und politisch, definitiv.
Ja, ich spreche da gerne von den langen 90ern, die quasi mit dem Mauerfall ja. 89 losgingen ja. und mit 9/11 2001 vorbei waren.
Alter Historiker, du. Hast du das schon irgendwo, wahrscheinlich warst du leider nicht der Erste, der das gesagt hat.
Wahrscheinlich nicht. Es liegt ja nah, ne? Ja, ähnlich ja. wie das ansonsten, lange 19. Jahrhundert, wo man sagt, französische Revolution bis Erster Weltkrieg.
Du solltest schnell dafür Patent anmelden.
Ja. Zitiert mich, wenn ihr über die langen 90er sprecht, dann Zitat ziehen, Prieske Musikgespräche.
Vielleicht würde das jetzt Sinn machen, hier den Rundumblick zu starten und mal zu gucken, worüber reden wir musikalisch. Es gibt eine musikalische Vorgeschichte von Britney und von Shakira,
richtig.
Die früh in den 90er Jahren beginnt.
Ganz genau.
Full stop. Wir reden jetzt kurz über die Zeit 99 bis 2001, weil das sind deren Breakthroughs sozusagen. Und gehen dann ein bisschen zurück und reden nochmal über Kindheit und Jugend, aber auch nur kurz.
Okay, ja. Können wir so machen.
Also 99, 2000, wie du schon gesagt hast, war ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Das betrifft mich ganz persönlich auch, weil das, ich und Britney sind ja gleich alt, ne, mehr oder weniger. Dementsprechend war ich jetzt auch nicht, also hatte das für mich in dem Sinne auch gar keinen pubertären Charme mehr, sondern eher eine subversive Abneigung natürlich, weil ich war 18, meine Güte, so, ne? Und also da hatte ich jetzt anderes vor als, also habe ich andere Musik gehört, in anderen Clubs gewesen. Was wir haben in Amerika ist eine ganz starke Stilisierung oder beziehungsweise ja fast schon ein Ausfaden dieser Black Music.
Ja.
So, also war noch sehr stark, aber war sozusagen am Ausfaden oder beziehungsweise, wenn man das ein bisschen polemisch sagt, es wurde gerade sehr stark kommerzialisiert, diese Szene.
Ja. Also Hip-Hop-Szene wurde dann ja wieder auch sehr groß in den 2000ern.
Genau.
Wobei Frontperson im Hip-Hop in den 2000ern und auch meistverkaufter Künstler in den 2000ern war Eminem, also ja, ein Weißer.
Genau. Aber ganz weit weg jetzt mal. Wir haben, ich werde darauf zurückkommen, wir haben eine sehr große College-Szene.
Ja.
So, wir haben diesen College New Metal Rock, so weiß ich nicht, Creed, Human Clay, weiß ich nicht, könnt ihr euch erinnern?
Von bis auch College Punk, irgendwie Blink 182, The Offspring.
The Offspring, Americana, große Nummer, also vor allen Dingen Blink 182 hat ja sozusagen dieses Pop-Punk-Revival nochmal wieder angestoßen.
Ja.
Die spielen auch schon seit 1994 oder so, aber anyway, American Pie-Filme, also wir haben auch eine, auch gerade aus europäischer Sicht eine sehr, sehr starke, noch stärkere Fokus auf ein amerikanisches College-System und auf College-Filme. Sicherlich auch da haben wir Roots mit Ferris macht blau oder weiß ich nicht was, aber aus den 80ern, 90ern, aber das wurde halt da sehr, sehr stark.
Ja.
So, also ein Film,
und auch Horrorfilme, die Slasher-Filme, die eigentlich so diese 70er-Jahre Teenager-Slasher-Filme wieder aufgreifen.
Genau.
Wir haben irgendwie die Scream-Reihe, die groß ist, aber auch sowas wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Absolut.
Und dann direkt auch die Parodien darauf. Also
aber ein sehr starker
die
Amerikanismus.
Scary-Movie-Filme, starker Amerikanismus. Ja. Und gleichzeitig aber auch so eine starke Polarisierung des Amerikanismus in, wir sind fasziniert, aber gleichzeitig erinnere ich mich auch noch an eine starke anti-amerikanische Haltung, die nach 9/11
extrem.
Und dann dem Einmarsch der USA in den Irak und Afghanistan stattfand, dann in dem Fahrwasser ja auch quasi explizit anti-amerikanische Kritik auch aus Amerika. Ich erinnere an das Album American Idiot von Green Day.
Aber das war schon ein bisschen
Titel
später.
Schon ist. Das ist ein bisschen später, das ist dann Mitte 2000er.
Genau, also um nochmal zurückzukommen, wir hatten hier trotzdem, also wenn es jetzt um Frauen geht, wir reden ja nun mal über auch weibliche Hauptdarstellerinnen hier, jetzt auch im, gar nicht mal so sehr im Chartbereich, da komme ich gleich zu. Björk war eine große Nummer, Dancer in the Dark. No doubt, Gwen Stefani war auf einem High Peak sozusagen der Karriere.
Ja.
Ne? Mal ein bisschen weg von Frauen, doch trotzdem noch so ein bisschen diesen Chili Peppers Californication, eine große
Riesending.
Nummer. Wie du schon gesagt hast, Eminem, Marshall Mathers LP, die ja dann direkt chartstechnisch auch quasi von Shakira, zwischen Britney und Shakira sich so ein bisschen positioniert hat. Robbie Williams Breakthrough, Foo Fighters Breakthrough. Im Metal-Bereich gab es eine ganz neue Bewegung.
New Metal.
Slipknot Breakthrough.
Ja.
System of a Down Breakthrough. Da seht ihr schon, dass wir hier wirklich sehr amerikanisch lastig sind.
Ja.
Dann hatte man aber auf dem europäischen Markt, ne, das so dieses ganze, das war ja dann alles so ein bisschen vorbei, so die Britpop-Geschichte. Dann hat sich da aber dann trotzdem so neue Geschichten, The Hives Debüt. Dann hatten wir, gut, Robbie Williams habe ich schon genannt, Coldplay Debüt 2000. So.
Ja.
Also das sind alles so Dinge da mit Parachutes. Dann, weil wer auch in Amerika nicht uninteressant war, Moby, sollte man erwähnen. Dann auch im alternativen Bereich sowas wie Jack Johnston wurde gehört.
Daft Punk, wo wir gerade bei europäischen Acts sind.
Genau, aber trotzdem hatte man zum Beispiel vor, also wie gesagt, die Hip-Hop-Szene, vor allen Dingen so die Soul, Hip-Hop, Black Music, Frauen so, Lauryn Hill, Miss Education.
R&B war ein großes Ding, ne?
Genau, da kommen wir nämlich gleich.
Dann war Alicia Keys.
Ein bisschen später, wenn ich jetzt mal zum Beispiel hier die, auch ganz interessant, die Hit-Singles 99.
Ja, bitte, lass hören.
Believe Share, erinnert ihr euch vielleicht noch?
Ja, der sogenannte Autotune-Song.
Genau, dann hatten wir TLC, das ist eine Soul, Hip-Hop-Soul-Frauengruppe. Ja.
Sind das US-Charts oder deutsche?
US-Charts.
Okay.
No Scrubs, Monica Angel of Mine, sagt mir persönlich gar nichts. Nee. Whitney Houston ist hier drin mit Heartbreak Hotel. Mhm. Nummer 5, Britney Spears, Baby One More Time. Dann lustigerweise, also Singles jetzt, ja, ne? Sixpence None the Richer, Kiss Me, ein sehr schöner Song, ich erinnere mich. Christina Aguilera, Genie in a Bottle, Ricky Martin sehe ich hier, Jennifer Lopez sehe ich hier, dann die Backstreet Boys, ich sehe R. Kelly, weil die dürfen den erwähnen, dann müssen wir den rausschneiden, wenn ich das
dürfen
sage.
Dürfen wir erwähnen, wenn es da drin steht.
Ja, gut, Santana, wieder TLC, Destiny's Child, ne? Dann sogar Pearl Jam mit Last Kiss, Backstreet Boys, aber auch sowas wie Enrique Iglesias, also da kommen wir dann auch, schau mal einer an, hier findet sich Ricky Martin, hier findet sich Enrique Iglesias.
Ganz wichtig, ne, Latin Boom, Ende der 90er Jahre, 1999 belegt Ricky Martin mit seinem Album Ricky Martin Platz 1 in den USA auch und ermöglicht damit viel anderes. Und du hast gerade auch schon erwähnt, Backstreet Boys, also Girl- und Boy-Bands sind so ein Ding in den 90ern.
Also Baby One More Time ist ja eines der meistverkauften Alben aller Zeiten.
Ja.
Und Backstreet Boys Millennium hat 99 aber Baby One More Time geschlagen. Also Backstreet Boys Millennium wurde 1999 mehr verkauft. Genau, also Britney Spears wurde hier, ist Anfang des Jahres hatten die ihr Debütalbum 99 und wird dann in der Tat von Fanmail TLC abgelöst und von Nas I Am. Also man sieht hier eine sehr, sehr starke... Und Ricky Martin ist ja, wie gesagt,
ist auch
dabei, als auch Number One. Und dann Limp Bizkit, haben wir gar nicht geredet, die Significant Other. Also,
ja, was jetzt für mich so unter diesem Bereich New Metal im weiteren Sinne fallen
würde. Auch Rage Against the Machine hatten sogar mal Nummer 1 Hit hinter Faith Hill mit ihrem Debüt. Also eine sehr interessante Gemengenlage, in der erst Britney und dann Shakira in diesen Markt einsteigen.
Ja, und da können wir jetzt vielleicht direkt dann den Weg einschlagen und uns die beiden Beispiele mal konkret anschauen. Sollen wir mit Shakira oder mit Britney Spears anfangen?
Ich habe jetzt zu viel erzählt. Du kannst gerne mit Shakira anfangen.
Gut, dann starte ich jetzt mit Shakira und gebe erstmal so einen kleinen biografischen Backdrop, den ich aber wirklich sehr kurz halten werde. Ja. Shakira wird geboren 1977 am 2. Februar als Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Man hört am Namen vielleicht, dass ihre Eltern aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen. Shakira auf Arabisch heißt die Dankbare. Man kennt vielleicht das Wort Danke auf Arabisch, Shukran. Shukran, Shakira. Also man hört die Wortverwandtschaft, glaube ich. Ihr Vater ist libanesischer Herkunft, in New York zunächst aufgewachsen und dann mit seiner libanesischen Familie aber nach Kolumbien gezogen. Und Shakiras Mutter ist Kolumbianerin mit katalanisch-spanischen Wurzeln auch. Und dementsprechend wird Shakira in Kolumbien, in der Stadt Barranquilla, im Norden Kolumbiens, in dieser Multikulti-Familie hineingeboren, ist Einzelkind. Der Vater hat zwar aus vorherigen Ehen Kinder, mit denen wächst sie aber nicht direkt auf, hat aber Kontakt zu diesen. Und sie kommt sehr früh über den Vater mit Literatur und Musik in Berührung. Dieser arbeitet eigentlich als Juwelier und hat aber einfach ein Faible fürs Schreiben, schreibt selber in seiner Freizeit. Und Shakira fängt als Kind auch an, eigene Gedichte zu schreiben, fängt an, unterschiedliche Instrumente zu lernen, fängt an, und das ist nachher wichtig, wenn wir über ihre Vermarktung auch sprechen, fängt an, den Rakscharki, also den Bauchtanz für sich zu entdecken und eben auch diesen Tanz zu tanzen und hat sehr schnell die Idee, dass sie als Musikerin arbeiten möchte und bringt dann 1991
mit 14,
quasi aufgenommen, als sie 13 war, ihr erstes Album Machia raus, bei Sony immerhin, also schon auf einem großen Label, was so typischer Anfang 90er Pop-Rock ist auf spanischer Sprache. Das Album floppt, aber trotzdem gibt es 2 Jahre später noch ein Nachfolgealbum, ebenfalls bei Sony erschienen, auch wieder auf Spanisch gehalten, floppt auch. Also beide Alben verkauften in der Anfangszeit höchstens ein paar tausend Alben. Und 1993 sagt dann Shakira auch erstmal, okay, ich mache erstmal meinen Schulabschluss, konzentriere mich auf was anderes. Sie schauspielert dann auch. Also man merkt schon als Teenager irgendwie sehr stark in dieser Schauspielszene, Musikszene, Medienszene mit drin. Und auch sehr zielgerichtet bei dem, was sie macht. Sie erfährt viel Unterstützung auch von ihren Eltern. Ihre Mutter unterstützt sie wohl auch viel bei ihrer künstlerischen Tätigkeit. Diese beiden Alben, Machia und Peligro von 1993, also die Titel, ne? Machia ist Magie und Peligro ist Gefahr auf Spanisch. Die nimmt Shakira später dann auch quasi aus ihrem Katalog heraus. Also sie möchte nicht, dass die neu aufgelegt werden. Die sind nicht im Streaming, bei Spotify erhältlich etc. Wir verlinken euch aber ein paar YouTube-Videos, weil da sind die Songs nicht tot zu kriegen, zum Glück. Und 1995 folgt dann mit neuem Anlauf ein Neueinstieg mit neuen Leuten, mit denen sie zusammenarbeitet. Allen voran mit dem Produzenten Luis Fernando Ochoa, mit dem sie bis heute zusammenarbeitet. Und gleichzeitig produziert Shakira bei diesem Album auch das erste Mal selber. Wie sich das klanglich auswirkt und so weiter, da kommen wir später zu. Aber das ist quasi dieser Neueinstieg. 1995 auf dem erstmals kolumbianischen Markt und dann 1998 das zweite Album auf Spanisch. Das erste hieß Pies Descalzos, also Barfuß. Das zweite Donde Están Los Ladrones, also Wo sind die Diebe? Die beiden Alben sind wirklich erfolgreich auf dem spanischsprachigen Markt, vor allem Lateinamerika. Und zwar so erfolgreich, dass es 2000 dann ein MTV Unplugged gibt. Das erste MTV Unplugged von einem spanischsprachigen Act, was komplett auf Spanisch durchgezogen wird. Diese drei Alben stellen die Etablierung Shakiras auf dem spanischsprachigen lateinamerikanischen Markt dar. Nach dem MTV Unplugged Album 2000 erfolgt ein starker Cut und wiederum eine Neuausrichtung Shakiras, die sagt, okay, ich möchte jetzt auch auf dem englischsprachigen internationalen Markt groß werden. Und das nächste Album Laundry Service von 2001 stellt dann ihren Durchbruch in den USA dar, ist überwiegend auf Englisch gehalten, visuell wird dieser Wandel sichtbar dadurch, dass sie sich die Haare blond färbt, was auch oftmals als Marketingstrategie interpretiert wurde. Was da klanglich passiert, werden wir auch später nochmal sprechen. Aber das ist so das Großwerden von Shakira. Und seit 2001 ist sie auf dem internationalen Markt permanent immer wieder mit Songs, mit Hits und so weiter vertreten.
Durchgehend, ne? Bis heute ja eigentlich, ja. Also haben wir gerade darüber gesprochen am Anfang, bis heute, bis jetzt. Der arme Piqué oder wie auch immer.
Wie sah das denn bei Britney aus? Was ist ihr biografischer Background?
Ich hab das gar nicht so tief, du hast es jetzt doch mehr davon erzählt, als ich mich ernsthaft um den Ursprung von Britney gekümmert habe. Ich habe mir lediglich mich kurz mit Wikipedia auseinandergesetzt und wie gesagt, weil das sehr schwer ist diesbezüglich. Ne? Ich musste kurz stutzen, als du gesagt hast, hatte die Unterstützung ihrer Eltern. Das kann man bei Britney theoretisch jetzt auch so behaupten, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen komplexer geworden.
Ja.
Britney ist 1981 im Dezember meines Erachtens geboren.
Ja, ich meine auch Dezember.
Geboren worden in McComb, Mississippi. Und zwar wuchs sie in Kentwood auf. Das ist auch in Mississippi. Und hat einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Aber wie gesagt, die Beziehung zu dieser ganzen Familie ist ja einfach sehr stark belastet.
Mhm.
Aber vielleicht sollte man das hier mal so genau sagen, sie ist ein Südstaatenmädchen. Sie ist ein blondes Südstaatenmädchen aus dem Suburb von, was ich glaube, da ist in der Nähe irgendwas. Ja, das ist halt irgendwie Mississippi, da ist nicht viel.
Ja,
so,
konservatives Amerika.
Ja.
Cowboy-Staat quasi.
Ja, ja, dann, wie gesagt, eher so oft an der Grenze zu, naja, Mississippi halt, an der Grenze zum Südstaaten, aber auch zu Texas.
Ja.
Und begann letztlich im Alter von 3 Jahren schon mit Tanz und Gesang und wurde dann, wie gesagt, don't blame me, von ihren Eltern gefördert. Insofern, dass sie quasi sehr früh zu jedweder Form von Kindertalentshow gefahren wurde.
Ja.
Also es war hier, und wie gesagt, das ist ja jetzt belastet, dieses Verhältnis zu ihren Eltern. vielleicht sollte man hier die Fußnote setzen, das ist natürlich nicht neu. Also ganz interessant, auch Parallelen zu Michael Jackson oder zu anderen Stars, die Kinder-Talentshows durchleben mussten.
Und es ist natürlich immer aus meiner Perspektive fragwürdig, ob man überhaupt Kinder, Teenager so sehr pushen soll, dass sie so eine große Bekanntschaft finden. Ne?
Also man findet es beim Tennis oder so. Also das sind ähnliche Problematiken. So, ne?
Genau, und der Grad zwischen Förderung und jemanden in etwas reinpushen, da ist man oft auf Messerschneide. Und gerade Kinder und Teenager, die reflektieren ja das Verhältnis zu den Eltern auch noch ganz anders, sofern sie es überhaupt reflektieren.
Gerade beim Tennis gibt es da ja auch auf der Tour ganz, ganz wirklich gruselige Beispiele. Ja. Aber auch, wie gesagt, gerade auch in dem Bereich Kindertalentshows auf jeden Fall. Und klar, ne, das ist so, um jetzt mal, also halb zog es ihn, halb sank er hin. Also das lässt sich halt irgendwie, um mal jetzt hier ein bisschen deutsche Hochkultur reinzubringen, schwer zu beurteilen, wer da wem und überhaupt. Letztlich, lange Rede, kurzer Sinn, führte das dazu, dass sie im Alter von 8 Jahren zum ersten Mal ein Vorsprechen beim sogenannten Mickey Mouse Club hatte. Mhm,
großes Ding in den 90ern.
Da wurde sie aber erstmal, wurde sie erstmal abgelehnt, weil sie noch zu jung war. Wurde dann aber Nancy Carson vorgestellt, also die ist sozusagen so, das ist eine Talentsucherin in New York City gewesen und die war beeindruckt und dann ist sie dort auf die Professional Performing School of Arts gegangen, ist dann auch nach einer kleinen New Yorker Wohnung gezogen. Also hier war von vornherein im Alter von 8 der Weg von Eltern und jedweder, also es war klar, meine Tochter wird Showgirl.
Was auch bei Shakira früh klar war.
Genau,
ne?
Parallel. Genau. Also vielleicht, da ist vielleicht ein etwas intellektuellerer Kontext dahinter. So. Also ich möchte jetzt niemanden diskreditieren aus der Familie von Spears, aber von der Grundidee, maybe. Ne? Jedenfalls hat sie dann aber kleinere Rollen angenommen und wurde dann im Dezember 1992 in der Tat Mitglied des Mickey Mouse Club. Da war sie also auch 11.
Ja. Das heißt, da ist sie dann im professionellen Showbusiness, ne, Disney-Kontext als große und Firma, die dahinter steht.
Auch das werden wir mit aller Voraussicht nach verlinken. Da gibt es sehr schöne YouTube-Videos. Ich habe mir diesen Mickey-Maus-Club angesehen und vor allen Dingen hat auch so die Britney-Szenen so. Also sie ist dort mit Justin Timberlake, mit Ryan Gosling, mit Christina Aguilera. Also der Mickey-Maus-Club war in den 90er Jahren, also viele Leute sind daraus was geworden.
Ja.
Aber es ist unfassbar amerikanisch. Also wenn man sich das ansieht aus europäischer Sicht, ich habe mir da Videos angesehen, dann hat das teilweise, also es hat einen sehr starken Exotismus-Charakter für mich gehabt, weil es halt so diese ganze Disney-Prüderie, amerikanische Cinderella-Story, also man weiß auch gar nicht, was wahr ist. Ne? Dann gibt es dann halt irgendwelche Biografien von den jeweiligen, von Christina oder von Ryan Gosling, von Justin Timberlake und Britney stellt sich halt auch vor, ich meine, wir reden hier von einem Mädchen, was 12 ist, so, ne, wo sie dann sagt, hello, my name is Britney, I come from Mississippi, sir, after dancing, I helped my grandmom in his life, so, ne, also so, wo du so denkst, so, boah, also faszinierend und auch als seriöse Quelle kaum wahrzunehmen, also ganz interessant, also eigene Sendung, eigener Podcast, eigenes Feld.
Ja.
Ja, also bei Mickey Mouse Club, da tanzt man und singt man und macht Show-Elemente.
Das ist so ein bisschen gefühlt für mich Tigerentenclub auf Koks.
Ja, sehr amerikanisch, wie gesagt.
Sehr amerikanisch.
Und da hat man aber dann natürlich schon gesehen, also das ist ganz lustig, weil das, ich meine, schaut euch ein Video an, wie Christina und Britney mit 13 zusammen singen und du denkst dir so, so viel hat sich nicht geändert. Wurde dann 1997, war sie teilweise im Gespräch einer Popgruppe, hat Demo-Tapes aufgenommen. Und ist dann letztlich 98 bei Jive Records untergekommen. Mhm. Jive Records, ein Label, was in erster Linie auf dem R&B-Markt, aber auch ganz, ganz früher World Music und auch europäische Wurzeln hat.
Okay.
Also jetzt nicht unbedingt das, nicht Sony hier, Shakira.
Also, wobei ich dazu sagen muss, bei Sony, also Sony gibt es natürlich als großen Mutterkonzern, war dann bei Sony Latin unter Vertrag. Quasi für Südamerika.
Aber Jive Records war vor Britney eigentlich eher Nischen.
Ja.
So. Vor Britney. Weil, was ist passiert? Sie nahm dann das Album Baby One More Time auf. Und Baby One More Time war eines der meistverkauften Alben aller Zeiten.
Ja.
So. Sie hat das in Schweden aufgenommen hauptsächlich, mhm. mit dem Produzenten Max Martin.
Ich wollte gerade sagen, mit schwedischen Produzenten teilweise, ja. mit schwedischen Songwritern.
Und das war auch der große Breakthrough von Max Martin,
ja.
der aber vorher mit schwedischen Popbands wie Ace of Base, Rednecks zusammengearbeitet hat.
Ja, auch so typische 90er-Jahre-Acts.
Genau, und wir wissen ja, dass Schweden seit ABBA eine große, große Hit-Single-Produktion und sehr, sehr hohen Standard hat, was die Produktion von Pop-Alben betrifft. Also Schweden-Pop genau. ist...
ABBA, AHA.
Ja, große, große Nummer. Und große Tradition auch. Also das Tradition von Hit-Single und Pop-Bands.
Genau. Und irgendwann, das ist natürlich toll, wenn du so eine Szene hast in so einem Land, dann hast du ja auch die Connections. Also
ganz genau.
quasi auch seit den 70er Jahren eben nicht nur Schweden als Land, das für Schweden oder den europäischen Markt produziert, sondern ja. also mit ABBA und AHA ja direkte Verbindungen in die USA.
Ja,
und wenn du die USA erreichst, dann erreichst du immer den Weltmarkt.
Genau.
Also und den westlichen Weltmarkt.
Genau, aber globalisierungstechnisch ist Schweden da am Start.
Ja.
Und lässt sich auch dann jetzt transnational, also was ist daran schwedisch? So, kann man nicht mehr viel dazu sagen. Jedenfalls dann der große Breakthrough mit Baby One More Time. Wir reden von 20 Millionen verkauften Alben. Wir reden von vielen, vielen Platinplatten von Nummer 1 in Amerika.
Wahnsinn.
Und wir reden dann von bis 2016 von in der Tat 9 Alben mit vielen, vielen Tracks. Also Britney hat unfassbar viel Musik aufgenommen. Also Baby One More Time, ein Jahr später Oops, I Did It Again, ein Jahr später Britney, 2 Jahre später In The Zone. Das sind alles Alben, die unfassbar groß verkauft wurden. Also Oops, I Did It Again, fast 16 Millionen. Baby One More Time, 20 Millionen. Britney, 7 Millionen. In The Zone, 5 Millionen. Was ganz putzig ist, ist, dass man sieht, wie die Kurve von ganz, ganz oben immer langsam wieder immer weniger wird.
Runtergeht, ja.
Dann wurde es sozusagen nach In The Zone, wurde es dann komplexer. Ich würde sagen, auch niveauärmer. Mit Blackout 2007, also da ist ja auch ein Bruch drin. Siehst du ja, 2003 war ja auch diese, da wurde es ja dann auch arg um Britney langsam.
Klatschpresse ordentlich auf sie eingeschlagen.
Ganz genau, Privatprobleme. Circus 2008, Femme Fatale 2011, Britney Jean 2013. Das wurde dann weniger verkauft, sagen wir es mal so. Also eigentlich, wenn es jetzt um Verkäufe geht und meines Erachtens auch um Niveau, aber darüber reden wir dann. Reden wir von 4 zentralen Alben, Baby One More Time, Oops, I Did It Again, Britney und In The Zone. Das ist Britneys Zeit.
Was man dazu auch noch sagen muss, wenn es um Verkäufe geht,
ja?
dass natürlich sich der Musikmarkt auch ungefähr in der Zeit enorm wandelt. Und zwar gerade weg vom Plattenträger, der verkauft wird, hin zu zum einen illegalem Streaming und ja. illegalem CD-Brennen.
Ja, klar.
Ich bin in der Zeit aufgewachsen.
Ja, ja.
Frag mich mal, wer in meinem Umfeld zu der Zeit viel CDs gekauft hat.
Nee, also, wurde alles gebrannt.
Das war alles gebrannt.
Und Napster wurde ja
oder
auch
halt,
gerade am
genau,
Start.
Sharing und so
ja,
weiter.
Ja.
Sharing is caring.
Ja, ja.
In so einer Grauzone damals, ja. rechtlich gesehen.
Ja, ja.
Das heißt natürlich, Tonträgerverkäufe als Maßzahl für Erfolg fängt in der Zeit auch langsam an, wackelig zu werden.
Absolut.
Und heutzutage wird das zwar immer noch erhoben, aber es ist heutzutage
ist
immer so eine Mischung aus irgendwie YouTube-Klicks, Streams, Tonträgerverkäufen und, keine Ahnung,
wie
Anzahl
denn
an Auftritten in Fernsehshows.
Wie ist denn Laundry Service so verkauft worden?
Laundry Service bis heute knapp 13 Millionen Exemplare.
Ja, es ist natürlich richtig, richtig gut, aber Britney hat natürlich echt den Vogel abgeschossen.
Mit 20 Millionen, das ist natürlich schon heftig. Bei Shakira verteilt sich der Erfolg auch so ein bisschen anders als bei Britney. Aber ich würde jetzt dann vielleicht in die Musik erstmal gehen und das von dort aus erarbeiten, weil wir dann das genauer beleuchten können, was da überhaupt passiert mit Shakira und mit Britney Spears. Und zwar haben wir uns unterschiedliche Parameter rausgesucht, nach denen wir die beiden vergleichen wollen. Ähnlich wie bei den Sendungen zu Beatles, Rolling Stones, beziehungsweise Led Zeppelin und Black Sabbath.
Was die Sache natürlich noch spannender macht, weil ich ja quasi, wenn ich an Rhythmusgruppe denke, Black Sabbath oder Charlie Watts im Ohr habe.
Ja.
Und dann mich plötzlich mit Britney beschäftigt habe.
Genau. Also Daniel, meine Frage.
Ja?
Was macht denn die Rhythmusgruppe Bei Britney Spears. Wie hast du die Rhythmusgruppe analysiert? Was heißt Rhythmusgruppe in dem Kontext?
Ja, schwierig. Nicht viel, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also ich habe mich natürlich, also wie ich bereits gesagt habe, wir reden von 9 Alben bis 15 bis 20 Tracks. Das ist unfassbar viel Musik. Es ist, ich glaube, die Rolling Stones haben nie ein Album mit 20 Tracks aufgenommen. Also da wurde dann da wirklich en masse Dinge rausgehauen von Max Martin. Musste mich natürlich da so ein bisschen eingrenzen und habe mich da in erster Linie, was den Allgemeinplatz betrifft, Ausnahmen bestätigen hier die Regeln, auf die Singles gestürzt. Also auch vor allen Dingen Baby One More Time, Crazy, Sometimes, Oops, I Did It Again, Stronger, dann aber auch Dinge wie I'm a Slave to You und so, das habe ich mir auch, Toxic, auch angehört zur Rhythmusgruppe. Man kann hier wohl von einem Beat sprechen. So, ich muss an die Sendung von Jan Sticks on Speed denken, der ja von Produzentenmusik sprach und auch von Beats. Mhm. Also jetzt, wenn ich jetzt anfange mit großer Trommel oder so, dann sagen die Leute so, ist klar. Anyway, also wir haben zu 90%, und ich habe mich wirklich tief in Britney reingehört, mach 95% draus. 95% ein Viervierteltakt. Wir haben ein Beat auf der 1 und 3 und dazu eine durchgehende Hi-Hat. Das ist der Standard-Move in der Popgeschichte. Also, weiß nicht, also Charlie Watts macht das bei Mixed Emotions auch. Anyway, so, es ist klar, ganz.
Kommt vom Schlagzeugspiel.
Ganz, ganz klassischer Beat.
Und bei Britney aber produziert als elektronische Drums überwiegend.
Ja,
ne?
Genau, überwiegend. Also am Anfang noch nicht, aber dann, also 99 ist halt schon noch 99, so, aber dann später dann, ja. So. Wir haben einen Bass auf 1 und 3, wir haben selten kleine Läufe, wir haben eigentlich einen Bass, der grundsätzlich den Grundton der Harmonie zupft.
Mhm.
Auf 1 und 3, wirklich, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln, bei Sometimes hast du so einen ganz leichten Working Bass, aber es ist nicht erwähnenswert. Wir haben, ich glaube, sehr im Unterschied zu Shakira, by the way, eine Gitarre, die nur als Verzierung eingesetzt wird, die keine harmonischen Aufgaben übernimmt. Auch Ausnahme, selten gebrochene Akkorde, Sometimes ist eine Ausnahme. Und wir haben dann, wie es in Popmusik üblich ist und auch schon seit Michael Jackson, Madonna, eigentlich seit Quincy Jones mehr oder weniger üblich ist, haben wir allgemeine Verzierungen und eine Erzeugung eines Polyrhythmus durch Geräusche, habe ich das jetzt mal genannt. Also ich rede von Beats, von Claps, von Scratches, also alles, was der Sinti so hergibt. Ne? Alles, was das Sampling-Gerät so dabei hat.
Ja, so die klassischen Studio-Effekte, die man
ganz genau,
draufpackt.
So, die sich dann sozusagen aber auch State-of-the-Art natürlich dann in den Jahren immer weiterentwickeln.
Genau.
Hintere Tracks, weg jetzt von den Beats, von den Hits meine ich, sind ein bisschen komplexer. So, wir haben auch so eine Art Soda-Pop, heißt der eine Song, der so ein bisschen Reggaeton-lastig, so ein bisschen Latin angehaucht ist. So, aber auch sowas wie Don't Knock on My Door ist ein bisschen komplizierter. Ich sag mal so, mittelschwere Tanzfolgen sind da möglich, aber über Tanzen müssen wir dann bei Britney nochmal ganz besonders reden.
Mhm, auf jeden Fall. Bei Shakira auch.
Ja, haben ab 2001 Britney, also ab dem dritten Album, und bei In The Zone wird das dann noch ein bisschen mehr, wird es ein bisschen komplexer. Also da hat man mehr, ich würde sagen, mehr Michael Jackson-Anleihen. So, da muss man dann vielleicht auch mal denken an In The Closet oder so, Dangerous, so. Das ist ja 10 Jahre älter.
Ja.
Und immer noch weit komplexer, als was Britney gemacht hat. Ne, bei I'm a Slave for You wurde dann sozusagen irgendwie ein Clap statt des Basses benutzt. Also da hast du dann wirklich, I'm a Slave for You ist dann nur noch produziert.
Ja.
Da hat man dann gar keine originären Sounds mehr. Und man hat keine durchgehende Hi-Hat mehr. Also man hat sich so ein bisschen von diesem Standard-Pop-Schema gelöst, rhythmisch. In The Zone, also das ist dann quasi meines Erachtens aus Dance-technischen Gesichtspunkten somit so das Komplexeste, zumindest was so den Rhythmus betrifft. So, da gibt es ja auch diesen Eingangstrack mit Madonna, Me Against the Music. Und lustigerweise wird es dann ab Circus, also dann quasi ab ihr Comeback, ihr kleines, wird es dann, hat man dann durchgehende Bassdrums und landet halt so in so einem leichten Techno-Beat. Also es ist dann geht mehr dann in Richtung Schlager. Also das
gibt
Gründe, warum das vielleicht nicht mehr so gut verkauft wurde.
Eurobeat-Einflüsse vielleicht?
Genau, ja. Und wurde aber vor allen Dingen dann auch einfach noch, also der simple Beat wurde dann noch simpler.
Okay.
Sagen wir es mal so.
Ja.
So. Aber das war's.
Okay.
Und das ist wirklich erstaunlich monoton, was vor allen Dingen diesen Viervierteltakt, diesen Beat auf 1 und 3 und die durchgehende Hi-Hat, also im Grunde genommen ist das eigentlich fast das ganze Oops, I Did It Again oder beziehungsweise das ganze Baby One More Time Album läuft so durch. Also da ist wirklich sehr, sehr wenig Veränderung und ich habe es versucht mit Modern Talking, ich habe es versucht mit ABBA, ich habe es versucht mit Michael Jackson, ich habe es versucht mit Cher, ich habe es versucht mit Take That, ich habe es versucht mit Backstreet Boys, so. Das ist alles variabler als Britney. Also Britney ist sehr, sehr, vielleicht hätte ich doch noch anders hören müssen. Es ist sehr linear.
Das ist bei Shakira bei manchen Punkten ähnlich, bei vielen Sachen aber auch sehr anders. Ich habe mich auch bei Shakira reingehört. Ich habe alle ihre Alben gehört. Ich habe alle Videos zu allen Singles geguckt. Ich habe Sachen auf Gitarre selber nachgespielt, um mal reinzuhören. Shakira kommt, und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie als Kind schon Musik gemacht hat und selber Instrumente gespielt hat. Sie kommt stärker als Britney Spears aus so einer Pop-Rock-Tradition, die auch Musik vom Instrument her denkt. Ich weiß gar nicht, spielt Britney Spears Instrumente auf einem nennenswerten Niveau?
Oh Gott, nennenswertes Niveau. Ich spiele Klavier.
Mhm.
Aber, also, kann ich mich nicht äußern.
Und live wahrscheinlich auch nicht. Shakira steht bis heute bei ihren Touren immer auch bei ein, zwei Liedern
Britney,
einer Gitarre
Britney muss
auf
ja
der Bühne.
Tanzen.
Genau, Britney tanzt.
Ja.
Bei Shakira würde ich mal ihre Musik so ein bisschen zweiteilen, wenn man das überhaupt kann, in eher klassische Pop-Rock-Stücke, die von einer Bandbesetzung ausgehen, versus Stücke, die eher im Bereich elektronisch produzierter Popmusik liegen, die quasi nicht mehr dieses Bandfundament haben. Das ist so die grobe Zweiteilung. Da gibt es viele Überschneidungen. Aber wenn wir davon dann ausgehen, dann finden wir bei diesen Pop-Rock-Stücken eigentlich ganz klassische Rock-Arrangements. Stehen in der Regel im Viervierteltakt. Wir haben ein klassisches Schlagzeug, was typische Rockbeats spielt. Bassdrum auf der 1, Snare auf der 2 und auf der 4 mit Variationen dazu. Klassische Hi-Hat, die irgendwie durchgeht, mit Umspielungen drumherum. Und einen Bass, der oftmals die Grundtöne mitspielt, aber auch manchmal eigene Rollen und Melodieführungen mit übernimmt. Ich möchte zum Beispiel auch an Underneath Your Clothes erinnern, wo das Intro vom Bass gespielt wird. Ja, also wir hören dieses Intro, da hören wir einen Bass in sehr hoher Basslage, der das Intro mitspielt. Dann ist die Musik vielfach sehr gitarrenlastig bei ihr. Und das ist dann oftmals entweder eine Akustikgitarre, die Akkorde spielt, so ein bisschen im Lagerfeuerstil, aber oftmals auch verzerrte E-Gitarren, die dann mit Powerchords das Stück unterstützen. Wir haben diese Art von Arrangements, also Drums, Bass, Gitarre bei ganz vielen Stücken, bei frühen Sachen wie beispielsweise Piezas Calchos Sueños Blancos, ein Stück aus ihrer, ich sag mal, nur spanischsprachigen Zeit, Whenever, Wherever, aber auch typische Bandbesetzung. Oder später dann Can't Remember to Forget You mit Rihanna zusammen, wo wir auch einen Chorus haben, der durch E-Gitarren und Powerchords vorangetrieben ist. Bisschen anders sieht es aus bei der stärker elektronisch produzierten Popmusik. Und Shakira hat diese Popmusik auch von Anfang an mit auf ihren Alben drauf. Also es ist selten so, dass sie ein Album hat, wo nur Rockbesetzung Band zu hören ist, sondern meistens überschneidet es sich irgendwie. Bei dieser produzierten Popmusik sind das dann oftmals Pop-Sounds, die so ein bisschen auch typisch für die Zeit sind, mit produziertem Beat als Fundament, oftmals mit typischen Tanzrhythmen. Also was wir schon ab den 1990er Jahren bei ihr auch hören, beispielsweise bei Estoy Aquí, ist so eine typische Four-to-the-Floor-Bass-Drum, die mehr oder weniger das ganze Stück durchgeht und so ein Grundbeat drunter legt, elektronisch produziert. Später auch bei Waka Waka beispielsweise haben wir auch die Four to the Floor die ganze Zeit als Basis mit dabei. Aber wir haben auch andere Tanzrhythmen, beispielsweise Reggaeton-Rhythmen, wie wir sie bei Hips Don't Lie hören oder bei La Tortura. Und quasi so diese zwei Basisfundamente, entweder elektronisch produzierte Tanzmusikrhythmen versus Band, Rock-Rhythmusgruppe. Die werden bei ihr immer wieder angereichert, um interessante Sounds, um von dort aus immer, ich sag mal, kleine Ausflüge zu nehmen in andere Musikgenres. Das sind oftmals Anleihen an globale, lokale Musiken durch Instrumente. Ich erinnere beispielsweise an die Panflöte bei Whenever, Wherever, die dieses Intro spielt. Oder bei Ojos Así, wo sie eine rhythmische Begleitung mit Darabuka und Rik hat. Also zwei Instrumente, die eher aus der arabischen Musik kommen, wo auch dann teilweise in Arabisch gesungen wird in diesem Lied. Oder bei dem Lied Antes de las Seis hören wir eine Koto, ein japanisches Saiteninstrument. Und gleichzeitig gibt es immer wieder auch viele rhythmische oder textliche, klangliche Anleihen an bestimmte Musikgenres. Sei es beispielsweise der Tango, der in Objection Tango vor allem textlich und klanglich bedient wird. Reggaeton haben wir schon angesprochen als eine Musikrichtung, die vor allem in den 2010er Jahren sehr groß wird, ausgehend von Puerto Rico, beispielsweise im Lied Te Felicito. Oder auch Afrobeat, Afrofusion-Anleihen wie in Waka Waka oder in dem Lied Monotonia, die Tanzmusikrichtung Bachata. Wir haben aber eigentlich immer einen Vierviertel-Beat bei ihr auch. Und wir haben dann manchmal halt natürlich auch Abweichungen von der Instrumentierung oder Anleihen an unterschiedliche Musikrichtungen. Reggae wird immer wieder mal aufgegriffen, so Reggae-Dancehall-Anleihen. Dadurch ist die Musik von Shakira, würde ich sagen, mit Blick auf die Rhythmusgruppe, bisschen diverser, bisschen vielfältiger als Britney Spears. Wir haben zusätzlich oftmals Percussion, wenn es südamerikanisch orientierte Musik ist bei ihr. Der Rhythmus spielt bei ihr auch eine sehr wichtige Rolle. Da kommen wir auch noch zu, wenn wir beispielsweise über Gesang sprechen. Das ist oftmals eine sehr rhythmisch betonte Musik. Und auch bei ihren Live-Konzerten setzt sie sehr viel Wert auf Rhythmus. Und die Live-Konzerte von ihr sind dominiert von schnellen, rhythmusgetriebenen Songs. Und die Alben sind auch wenn jedes Album eigentlich immer so ein, zwei Balladen mit dabei hat, oftmals Alben, die zum Tanzen anregen. Und den Aspekt des Tanzes haben wir auch bei Britney schon angesprochen. Das ist was glaube ich, beide auch miteinander verbindet, dass die Tanzbarkeit von Musik ein wesentliches Element dieser Musik darstellt.
Sehr schön, ja, um das nochmal kurz einzuhaken, also vor allen Dingen das Album Britney und vor allen Dingen dann halt In The Zone sind natürlich rhythmisch wesentlich komplexer, aber halt nicht in der Grundstruktur. Also da wird auch viel, also das, was sozusagen Shakira hier mit World Music Instrumenten anreichert, macht halt einfach Britney dann mit Beats.
Ja.
So, aber das ist natürlich, ist das so in der Form nicht haltbar, dass du, also I'm a Slave to You ist natürlich schon komplex in einer gewissen Hinsicht. Aber nicht von der Grundidee
des
Rhythmuses. Du bist jetzt ja schon tief eingestiegen. Ich glaube, Songwriting und Struktur würde hier besser passen als Melodie-Harmonie erstmal.
Mhm, können wir machen.
Weil du jetzt auch schon von Tanz gesprochen hast. Also Britney, im Grunde genommen, ist ein bisschen wie bei Bad Religion, gibt es zwei Varianten. Es gibt den schnellen und den langsamen Song. Und der schnelle Song, in Anführungszeichen, ist immer ein Tanzsong. Also es wird bei Britney durchgehend penibel darauf geachtet, dass wir hier mittelschwere Tanzfolgen haben. Ich möchte nicht wissen, wie viel Absatz die halt in diesen Tanzschulen gemacht hat oder wie viel GEMA oder was auch immer die Amerikaner das nennen, bekommen hat, weil das ist im Endeffekt ein Tanzspiel. So. Also jeder Tanzlehrer leckt sich die Finger. Er kann sich einen ganzen, kann Britney-CD nehmen und sagen, gut, wir haben hier einen einfachen Beat, wo man sagt, das ist für die Kinder, für die Einsteiger.
Disco-Fox-Grundschritt.
Genau, dann haben wir hier, also vor allen Dingen in diesem Breakdance, in diesem Soul-Dance, diesem Street-Dance nennt sich das ja sozusagen. Ja. Ne? Also das, was Michael Jackson erfunden hat.
Ja.
Mehr oder weniger.
Quasi, zumindest sehr populär gemacht.
Ja, ich sag das jetzt einfach mal so. Ich finde, ich glaube, es ist auch richtig. Ich sage es jetzt einfach mal.
Schreibt uns in die Kommentare, wer hat den Street Dance, Jazz Dance erfunden?
Also das, was Michael Jackson da in der Grundkombo gemacht hat in den 80er Jahren, und das ist bei Britney, und das sieht man halt auch komplett in den Videos, komplett durchchoreografiert, und man hat unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, je nach Stück. Und man hat die Ballade.
Mhm.
Und jetzt kommt's. Und das ist wirklich stark. Weil das zieht sich noch krasser durch als die Rhythmusgruppe.
Ja.
Und das zeichnet vor allen Dingen Max Martin aus.
Ja.
So, und habe ich in der Form auch noch nie so gehört. du hast auch hier zu 95%, und das war wirklich stark, weil ich habe gesagt, es kann nicht euer Ernst sein, du hast fast immer das gleiche Songstruktur.
Ja.
Durchgehend. In 9 Alben in 15 Jahren. Also es ist wirklich, ja, jetzt wird der eine sagen, aber da war es doch anders, aber von der Grundidee ist es fast immer die gleiche Songstruktur. Ja.
Wie sieht der aus?
Du hast ein Intro, also um mal weg zu sagen, und diese Songstruktur ist auch relativ originär. Also das, du kannst jetzt sagen, das war schon alles irgendwie in der Form da, aber so ein bisschen genailed hat dann doch Britney ein Stück weit. So, also natürlich kannst du sagen, vielleicht war der, vielleicht hat es bei Rednecks oder bei so, ne, also es ist alles nichts Neues, aber so eine Verfestigung dessen, ich meine, es gibt einen Grund, warum Max Martin neben Lennon McCartney einer der erfolgreichsten Songschreiber der Welt ist, so, ne? Ja. Also, du hast dein Intro, du hast A, Strophe, Wiederholung A, Strophe, du hast B, Teil, meistens in einer parallelen Grundtonart, hin zum Refrain.
Ja.
Also Intro A, A, B, C. Wiederholung A, A, B, C. Dann hast du eine Bridge, bestehend aus dem Intro und einer Art Loop. Also du hast sozusagen eine Art Stopp im Song. Und dieser Loop führt dann zu B, also Hinleitung zum Refrain, 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 und am Ende hast du einen Ausfaden mit B, C zusammen. Also du hast dann eine Überschneidung dieser beiden Teile. Und das war's. So. Und das zieht sich von Oops, I Did It Again, von Baby One More Time, wobei Oops, I Did It Again ist quasi eine Krebsform, ist eine Spiegelung von Baby One More Time. Also das würde ich gerne mal, liebe Leute da draußen, analysiert mir das mal bitte vernünftig, wie eine schöne Bach-Kantate. Ich glaube, es ist entweder eine Spiegelung oder ein Krebs. Also ich glaube, er hat einfach nur die Hookline genommen, die Melodie genommen und hat gesagt, so, okay, was ist passiert, wenn wir es spiegeln, und dann nehmen wir es nochmal auf. So, bin ich mir nicht unsicher. Also Intro, Strophe, Strophe, Zwischenteil, Refrain, Strophe, Strophe, Zwischenteil, Refrain, Bridge, Zwischenteil, Refrain, Refrain, Ende. Ja. Und das ist es. Und das zieht sich halt, wie gesagt, es zieht sich eigentlich komplett durch. So. Wobei dieser Loop, dieser Zwischenteil,
dieser Pre-Co,
dieses Auf,
das in der Mitte,
die Bridge quasi, die dann sozusagen in so einem ruhigen Moment endet, so. So ein bisschen wie bei Rage Against the Machine, weißt du, die haben auch immer so diesen, wo es dann wieder sozusagen losgeht, ne?
Das ist das, wobei Led Zeppelin immer das Gitarrensolo kam.
Genau.
Also ab den 90ern war ja nicht mehr so, ja doch, ja, aber in der Popmusik nicht mehr so viel mit Gitarrensoli.
Das ist schon ein geiler Move.
Auch beeinflusst wahrscheinlich von elektronischer Tanzmusik. Ne?
Sehr stark.
Der Drop aus dem Techno.
Ganz genau. Der ist es. Und aber ich glaube, ich muss das mal zusammen machen, weil dann kann man das nämlich erstmal insofern songtechnisch abhaken. In ihrer Einfachheit, so, ich hatte dir das letzte Woche schon erzählt, ist, ich glaube, als sie Baby One More Time aufgenommen haben, und Baby One More Time ist letztlich trotz allem ein One-Hit-Wonder. So, also das ist eine nie dagewesene Person. Natürlich war die bekannt durch den Disney-Club, bla bla bla. Aber grundsätzlich eine...
So ein Shooting-Star, der da hochkam.
Shooting-Star. Und sie haben dieses Lied aufgenommen. Und bitte, liebe Leute da draußen, hört euch Baby One More Time an. Er ist in seiner klassischen Form meines Erachtens kaum zu toppen. Also es ist ein unfassbar...
Der Prototyp von Popmusik in Hinblick auf die Form, ja?
Genau. Also, und wie gesagt, sie haben das abgenommen und haben gesagt, so, okay, Hit-Record. So, also sie werden 3 Tage dauerbetrunken gewesen sein, als sie diesen Song aufgenommen haben, weil sie gesagt haben, der kann nur durch die Decke gehen. Inklusive Video, aber da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir noch zu.
Aber egal, wie du schon sagst, der Prototyp einer Pop-Schablone.
Ja. Und wenn wir über Songstruktur bei Shakira sprechen, dann ist es eigentlich ähnlich.
Schau an.
Wir haben ja unsere Analysen unabhängig voneinander gemacht. Bei Shakira eigentlich auch immer Lieder, die quasi Strophenlieder sind. Also typisch der Wechsel, ich meine für Popmusik auch typisch der Wechsel zwischen Strophe und Refrain. So. Und auch einen ganz klassischen Aufbau bei fast allen Liedern. Es gibt immer Ausnahmen, aber wir haben eigentlich immer ein Intro, ein instrumentales Intro. Und dann kommt die erste Strophe, 8 oder 16 Takte lang. Dann kommt ein Pre-Chorus, 4 oder 8 Takte lang. Und darauf folgt dann der Chorus, 4 oder 8 Takte lang.
Genau so, absolut.
Dann kommt ein Zwischenspiel eigentlich immer, was ähnlich ist wie das Intro. Wichtig auch zum Tanzen, also für Tanzmusik sind diese Zwischenspiele auch immer wichtig und auch für die Musikvideos, Shakiras Live-Performances ganz und genau. So wichtig, dass es diese instrumentalen Breaks immer gibt zum Tanzen. Dann wird das Ganze wiederholt, also wieder Strophe, Pre-Chorus, Chorus. Und dann kommt in der Regel eine Bridge und dann wieder ein Chorus, zwei Chori und so weiter. Also hört euch She-Wolf an, hört euch Whenever, Wherever an. Das ist auch immer an dieser Schablone orientiert. Ich glaube, nicht ganz so streng eingehalten wie bei Britney Spears. Also es ist dann mal so, dass im Intro wird dann mal ein bisschen rumexperimentiert. Das ist ein bisschen länger oder irgendwie der Chorus wird im Intro schon vorgenommen. Aber an sich ist das auch diese Pop-Schablone, die bei Shakira durchweg bedient wird.
Was interessant ist in dem Zusammenhang ist, natürlich haben das die Beatles schon gemacht und die Rolling Stones schon gemacht und bei Black Sabbath und Led Zeppelin, die haben es anders gemacht, aber egal. Ja. Aber
und wir haben kein Bohemian Rhapsody oder
anyway, sowas. Genau. Ja. Die haben, und das ist halt das Entscheidende, glaube ich, daran. Oder ob du jetzt Coldplay-Song hörst oder keine Ahnung was, das ist alles auch, so, auch ja. Alles sehr ähnlich, aber ich war von der Stringenz überrascht. So, weil du hast dann immer mal irgendwo einen Song und wir reden jetzt hier nicht von Track 14, sondern du hast trotzdem ja auch irgendwo mal einen bekannten Song von der Popband, wo du sagst, ach, schau her, da beginnt's mal mit dem Refrain und geht dann in die Strophe. Oder, ne, oder du hast halt irgendwie einen Song, wo du sagst, oh, guck mal, da steht ja sogar mal, das ist ja ein Dreiertakt oder nur ein Zweiertakt oder so. Ja. Oder du hast mal eine Situation, wo der Chorus halt, also wo du halt von B wieder zu A springst oder so.
Oder von der Strophe direkt in den Chorus. Also ich war sehr überrascht, es gibt eigentlich bei Shakira immer diesen Pre-Chorus,
den gibt's
diese Hinleitung
bei Britney
zum Refrain.
Halt konsequent auch.
Ja.
So, und du hast, also das ist schon erstaunlich, wie das in der Simpelheit in beiden Fällen durchgezogen wurde.
Ja. Damit haben wir jetzt viel über Struktur gesprochen und ich weiß nicht, ob wir schon so bei der Hälfte der Zeit sind. Vielleicht sparen wir uns den Rest auf für den zweiten Teil der Folge.
Ja, aber das hört sich doch gut an. Dann reden wir danach oder jetzt oder bald.
Bald.
Über Melodie, Harmonie.
Genau.
Und über Gesang und vor allen Dingen über Texte,
über
Liebe.
Über Sound.
Ja.
Über Tanz vielleicht auch nochmal ein bisschen, über Image.
Oh ja.
Über Impact. Okay. Also da steht noch einiges an.
Ja.
Seid gespannt und schaltet wieder ein im März, wenn dann der zweite Teil kommt, Shakira vs. Britney Spears.